ARD.
August 2009, Frankfurt am Main. Wir befinden uns vor einem Hotel. So richtig schön ist es nicht. Ein dreiflügeliger Bauklotz, weiße Fassaden, eine Fensterreihe neben der nächsten. Aber die Lage, die ist top. Nur 1 Kilometer vom Flughafen entfernt. 544 Zimmer und 40 Tagungsräume hat das Hotel, das Ende der 60er Jahre als erstes Flughafenhotel Deutschlands eröffnet wurde. Es ist die Adresse für Geschäftsreisende.
Der Mann, der da im Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main am 11. August 2009 nervös an seinem Ring mit dem großen pinkfarbenen Stein nestelt, ist Lothar Wilfried Senke. Reichsgraf von Waldstein steht auf seiner Visitenkarte. Er hat einen Bodyguard dabei. Die Fahrt hierher war logistisch anspruchsvoll. Denn seine Ware ist heikel.
Ich hatte die Figuren in Schwerin und ein Freund von mir, der Bodyguard, fuhr mit meinem Auto, das war ein Kombi, ein Mercedes-Kombi, fuhr mit meinem Auto von Schwerin nach Frankfurt. Ich bin dann mit diesem Auto nach Frankfurt gefahren, habe einige umgeladen, die ich hatte, noch in Frankfurt und die aus Schwerin kamen und bin dann nach diesem Hotel Steigenberger gefahren.
Jetzt wartet er auf den Abnehmer der heiklen Ware, einen russischen Oligarchen. In den Wochen vorher hatte er sich mehrfach mit einem Kontaktmann getroffen, der das Geschäft vermittelt hat. Senke hat sich sogar Bankauszüge zeigen lassen, schließlich liefert er nur an solvente Kunden. Er will heute gleich mehrere Skulpturen von Alberto Giacometti verkaufen. 14 hat er dabei.
Also ich wollte sicher sein, bei Russen weiß man nie, ob eine Kugel irgendwo rumfliegt, dass das alles auch seine Ordnung hat. Mir wurde versprochen, es kommt der Oligarch mit einem Privatflugzeug und es kommen zwei Experten, die auch hundertprozentig sagen können, ob die Figuren echt oder unecht sind.
Er wartet gemeinsam mit seinem Bodyguard und seinem Geschäftspartner Herbert Schulte, genannt Guido. Der hat auch gleich noch seine Frau mitgebracht, die es sich in der Hotellobby gemütlich macht. Vielleicht gibt es nach dem Deal noch eine kleine, spontane Party.
Aber zunächst die Pflicht. Die Giacometti-Figuren hat Senke auf unterschiedliche Autos verteilt. Er ist da vorsichtig. Der Deal soll in einem kleinen, extra gemieteten Konferenzzimmer stattfinden.
Und es läuft alles wie am Schnürchen.
Kurz Zeit später rief der Kontaktmann einen Kollegen an. Der brachte erst 400.000 Euro in ein Paket mit, dass ich sehe, bis der eigentliche Käufer kommt, dass schon Geld vorhanden ist.
Was er nicht ahnt, seit Wochen wird dieser Tag beim LKA in Stuttgart vorbereitet. Ein mobiles Einsatzkommando bewacht die Hotelparkplätze. Ein Polizist mimt heute den lässigen Geschäftsmann in der Lobby. Und die Kellnerin, die den Scotch serviert, ist auch im Undercover-Einsatz.
Die Staatsanwältin Mirja Feldmann ist mit dem mobilen Einsatzkommando über Funk verbunden. Und Ermittler Ernst Schöller weiß, hier darf jetzt nichts schiefgehen.
Das muss man alles erstmal lokalisieren. Wer gehört zu denen? Wer reist an? Wo halten die sich auf? Wo parken die? Wo sind die Autos? Muss ja auch damit rechnen, dass vielleicht bei denen so ein Schusswaffen eine Rolle spielen und Ähnliches.
Aber auch Senke, der Graf, will auf Nummer sicher gehen.
Ich nahm diese 400.000 Euro und sagte zu dem Vermittler, ich möchte sie im Hotelsafe unterbringen, weil das sind 2 Stunden, bis der kommen sollte, mir der Zeitpunkt einfach zu lange wäre, mit Bargeld dort lose rumzusitzen. Daraufhin bin ich aufgestanden, habe das Paket genommen und wollte zur Hotelbank in Anführungsstrichen gehen.
Es ist der entscheidende Moment für die Staatsanwältin Mirja Feldmann.
Wir haben dann natürlich irgendwie gesagt, jetzt Zugriff und Festnahme.
Und in dem Augenblick habe ich festgestellt, es sind verdeckte Ermittler, weil als ich mit dem Geldbeutel aufgestanden bin, kam er auf mich zu, sagte, sie sind verhaftet und legte mir Handschellen an und legte meine Jacke über die Handschellen, dass innerhalb des Hotels keiner sah, dass ich verhaftet worden bin.
Senke, Schulte und dessen Frau werden verhaftet. Nur der Bodyguard darf wieder nach Hause, nach Schwerin fahren, ohne den Umweg über das Stuttgarter Polizeirevier.
Aber die Giacometti-Fälscherbande ist damit noch nicht komplett im Gefängnis. Kommt die Polizei jetzt auch an den Handwerker des Trios? An Robert Driessen? Das ist Kunstverbrechen. Giacometti und die Fälscherbande. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur und der Story-Podcast-Unit des WDR.
Das hier ist Teil 4 der Geschichte. Ihr findet neue Folgen von Kunstverbrechen immer als erstes in der ARD-Audiothek.
Hallo, liebe Kunstverbrechen-Community. Ihr habt's gemerkt, alles an diesem Fall ist eine riesige Täuschung. Der Graf ist kein Graf, der Vermittler ist kein wirklicher Kunstliebhaber, sondern ein verdeckter Ermittler der Polizei. Naja, und dass die Giacometti-Figuren nicht echt sind, das wisst ihr ja inzwischen.
Und hoffentlich kommt er mit bei diesen ganzen Namen und Personen. Hat für mich echt eine Zeit gedauert. Ich musste mir so im Büro so eine Art Mini-Polizei-Pinnwand bauen, wo die Beziehungen der Leute so untereinander klar werden.
Er sieht aber super aus. Mhm. Und lass uns trotzdem nochmal alle mit an deine Pinnwand nehmen, alle auf einen Stand bringen.
Also ihr habt es in der Einstiegsszene gehört. Antiquitätenhändler Schulte, seine Frau und der falsche Graf Lothar Senke wurden festgenommen. Ein großer Coup für die Polizei.
Zwei ungelöste Rätsel gibt es aber noch. Wer ist der Fälscher, also der Handwerker? Und wie viele Fälschungen gibt es tatsächlich? Und wo sind die versteckt?
Die Polizeibeamten sind immer wieder auf falsche Giacometti-Figuren gestoßen. Bei der Verhaftung im Hotel in Frankfurt am Main und bereits vorher im Industriecontainer bei den ersten Ermittlungen in diesem wahnsinnig komplexen Giacometti-Fälschungsfall.
Das war der erste Kontakt mit den Fälschern. Aber da ging es ja nur um eine geringe Anzahl an Figuren.
Und die Staatsanwältin in dem Fall, Mirja Feldmann, weiß zu dem Zeitpunkt der Festnahme schon, es muss noch mehr Fälschungen geben. Aber wo sind die?
Kleiner Funfact in Sachen Anzahl. Jeder Kunde, der bei der Bande einen vermeintlichen Giacometti kauft, der bekommt ein Buch dazu. Diegos Rache heißt das. Wo die ganze dramatische Herkunfts- und Rettungsgeschichte drinsteht, also wie Senke und Konsorten an die Figuren gekommen sind. Und da steht eben auch drin, wie viele Giacomettis, in Anführungszeichen, gerettet wurden. Die Legende ist ja, Diego, Albertos Bruder, hat heimlich Abgüsse gemacht, bevor Alberto bestimmte Figuren zerstören konnte. Ja, das ist wirklich mal vorgekommen, dass Alberto Figuren zerstört hat, aber dass Diego heimlich Abgüsse gemacht hat, naja. In der ersten Auflage des Buches steht, es geht um 600 Kunstwerke, die da vermeintlich gerettet wurden. Die Geschäfte laufen aber so gut, dass sie die Zahl der geretteten Kunstwerke anpassen müssen. In der zweiten Auflage von dem Buch sind es dann schon 1300, die gerettet wurden. Und bei der Staatsanwältin Mirja Feldmann sorgt das echt für Unruhe und Ehrgeiz.
Selbst die Polizei hat manchmal zu mir gesagt, also sie glauben gar nicht, dass sie so viele Skulpturen haben. Ich habe immer dran geglaubt. Ich habe gesagt, ich bin fest in der Auffassung, wenn die schreiben 1300 Skulpturen, dann sind die irgendwo.
Und wenn die alle wirklich auf den Kunstmarkt kommen oder vielleicht sogar schon sind, dann ist das einer der größten Fälschungsfälle ever. Für den Ermittler Ernst Schöller vom LKA Stuttgart jedenfalls ist klar, da im August 2009, das ist die letzte Möglichkeit für einen Zugriff. Denn die Bande steht zu dem Zeitpunkt kurz davor, einen richtig, richtig großen Deal einzufädeln. Um etwa 300 Kunstwerke geht's da, die an eine Galerie in New York verkauft werden sollen.
Zu dem Zeitpunkt, als wir gekommen sind, waren die voll im Geschäft. Also da haben die schon ganz schöne Einnahmen gehabt und waren ja mitten in den Verhandlungen mit den Amerikanern, wo sie im Prinzip in Kürze, und die waren ja immerhin dreimal da, also das Geschäft war schon relativ weit fortgeschritten. Und ich sage mal, insofern sind wir gerade noch zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil wären wir 2 oder 3 Monate später gekommen, wären ein Großteil dieser Giacomettis in den USA gewesen. Und wenn man die USA, den Kunstmarkt dort etwas kennt und auch die Umsetzung des Urheberrechts, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass diese Giacomettis in den USA alle echt gewesen wären und heute irgendwo von Los Angeles bis nach Miami irgendwo in großen Villen gestanden wären. Also das war schon, und also zu dem Zeitpunkt hatten die richtig Kohle, anders kann man es nicht sagen, und haben auch in Saus und Braus gelebt. Und dann kam eben die böse Polizei und hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben.
Nur wie gut hält dieser Riegel? Und gibt es nicht ein noch viel größeres Vertriebssystem, also viel mehr Verkäufer? Die wären natürlich gewarnt, wenn sie Herbert Schulte, den Chef dieser kriminellen Kunstverkaufsbande, nicht erreichen. Oder Senke, den Grafen, von dem die Zertifikate kommen. Denn beide sitzen in Untersuchungshaft.
Also gibt es am Tag der Festnahme deutschlandweit Durchsuchungen der Polizei. 50 Adressen. Auch das eher bescheidene Zimmer 511 in der Mainzer Pension am Hechenberg, wo der Graf auf seinen Verkaufstouren übernachtet hat. Aber da finden sie gerade mal eine gefälschte Figur neben der Minibar.
Doch es gibt da noch eine andere Adresse in Mainz, die durchsucht werden soll. Bei der Überwachung vom Antiquitätenhändler Schulte hat die Polizei Mietzahlungen entdeckt für eine Immobilie in einem unauffälligen Wohngebiet im Zentrum von Mainz. Die Mieterin ist Schultes Ehefrau, eine Lehrerin.
Dann hat man bei dem Vermieter natürlich sich erkundigt, um was es sich da handelt. Und war klar, 200 Quadratmeter großer Keller. Das stank zum Himmel.
Also fährt die Polizei im August 2009 auch zu dieser Adresse und bereitet sich auf den Zugriff vor.
Und als sie dann die Tür geöffnet haben, haben die natürlich gesehen, okay, Volltreffer.
Die Beamten blicken auf ein Meer von Giacometti-Figuren.
Und das war natürlich unglaublich. Alles auf einen Schlag.
Sie haben das geheime Lager gefunden. Sowohl für die Polizei als auch für die Staatsanwaltschaft ein riesiger Erfolg.
Haben schnell wieder zugemacht alles und versiegelt. Und dann hat es natürlich einige Tage gedauert, bis man sich dann näher mit der Materie beschäftigt hat.
Denn bei so einer Menge an Beweismitteln steht den Beamten ein Riesenberg Arbeit bevor.
Also die Jäger waren erfolgreich und zwei Mitglieder des Fälschertrios sitzen in Haft. Und der dritte im Bunde? Robert Driessen hatte sich ja in Thailand ein zweites Leben aufgebaut und pendelt für die Arbeit dann immer in die Niederlande. 2009, während Schulte, seine Frau Helga und der Graf verhaftet werden, ist er gerade in Holland.
In die Zeit war ich in der Gießerei. Meine alte Nokia stand, Robert, nicht nach Deutschland kommen, bleib weg. Ich bin dann direkt nach Thailand geflogen, von Frankfurt. Und von Thailand, okay, dann habe ich wieder angerufen, nichts. Wochenlang nichts. Auf einmal Helga hat aufgekommen, das Einzige, was gesagt hat, nicht mehr anrufen, wir haben Probleme. Das war das Letzte, was ich gehört habe.
Also sitzt Driessen jetzt in Thailand, abgeschnitten von seinen Komplizen und vor allem abgeschnitten vom Finanzfluss für seine Fälschungen. Er weiß, dass er erstmal nicht in die Niederlande zurückkehren kann, dass er sich ruhig verhalten muss. Das tut er auch mehrere Jahre, bis er 2013 einen ganz bestimmten Zeitungsartikel liest.
Ja, aber wir bleiben erstmal noch im Jahr 2009 bei dieser Lagerhalle da im Keller in Mainz, die die Polizei im August 2009 betreten und dann ja irgendwie schnell wieder zugemacht und versiegelt hat.
Ja, und zunächst dachten die ja, mega, Volltreffer, das werden so sicherlich 300 Fälschungen sein.
Ich fühl's sehr, ne? Ich bin so schlecht auch im Schätzen.
Ja, ich auch. Die Inventur von der Polizei ergab dann nämlich eine bisschen andere Zahl. 831 Bronzen und 174 Gipse, alle im Stil von Alberto Giacometti. Dann standen da noch ein paar Metallmöbel rum, die von Diego Giacometti stammen sollen. Der hat nämlich tatsächlich auch als Designer gearbeitet.
Ja, und als ich mich mit Ernst Töller in seiner Küche da über diese Tage, Wochen, Monate ja unterhalte, an denen er morgens aus Stuttgart immer mit seinen Kollegen zu dieser Lagerhalle nach Mainz gefahren ist, da denke ich, jo, jetzt wird er gleich leuchtende Augen bekommen, wenn er davon erzählt. Ne? Sowas sieht man ja so wahrscheinlich auch als Kunstkommissar einmal im Leben.
Und hat da ordentlich was geleuchtet?
Nee, ich bin erstaunt. Das war eher ein Fall für die Polizeigewerkschaft, denn die Arbeitsbedingungen waren unzumutbar, sagt er heute.
Okay.
Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht das ganze System entschlüsselt, aber sie finden da im Kellerraum auch ein paar Kartons, die Antworten liefern können.
Haben die buchhalterisch ordentlich gearbeitet, sodass sie es ihnen einfach gemacht haben?
Mitnichten. Also in dem Keller standen vier große Kartons, wo im Prinzip alles bloß reingeworfen worden ist. Wir saßen also tagelang da und haben einfach Blatt für Blatt mal rausgeholt, geschaut, Gutachten und so weiter. Und ja, Also nichts so, wie man sich's vorstellt, so mit Verkaufsunterlagen und Verträgen und so.
Ja, wäre ja irgendwie auch zu schön gewesen, ne? Aber mal ganz ehrlich, also wer Giacomettis aus einem Kofferraum rausverkauft, der wird jetzt auch nicht eine super straighte Buchhaltung haben.
Ja, hätte mich auch überrascht. Aber Schöller hat mir dann erzählt, und das war ziemlich eindringlich, wie das so ablief, diese Inventur da im Keller.
Wir haben dann vom Hausmeister, vom Landeskriminalamt her erstmal Lampen installieren lassen und, dass wir überhaupt eine Beleuchtung hatten. Also waren so 3-4 alte Neonröhren drin und das war dann schon brutal, anders kann man es wirklich nicht sagen. Diese Stückzahl war einfach so brutal und auch von der Bearbeitung her. Aber stellen Sie sich einfach eine Skulptur vor, zum Teil paar Kilo, zum Teil aber auch 100 Kilo schwer. Sie müssen auf dem Boden rumkriechen. Sie müssen dann suchen, wo ist die Signatur? Wo ist die Gießermarke? Wo ist die Nummerierung? Und müssen dann ja auch sagen, wenn die Skulptur im Sockel steht, oben linke Seite Signatur, oben links, also OL, Signatur, Gießermarke hinten rechts, Nummerierung und so weiter. Das heißt, Sie brauchen aber eine zweite Person, die diese ganzen Angaben in eine Excel-Tabelle oder in einen Computer überträgt. Das heißt, es ist immer eine Kollegin am Computer gesessen und einer ist auf dem Boden, sage ich wirklich, rumgekrabbelt.
Und am Ende dieser wahnsinnig aufwendigen Arbeit sind es Zahlen, die wirklich ein für alle Mal klar machen, das sind hier wirklich alles Fälschungen. Ernst Schöller hat mir erzählt, er hat sich damals schon intensiv mit Giacomettis Kunst beschäftigt und war zum Beispiel auch in der Schweiz bei einem Sammler und Händler, Eberhard W. Kornfeld heißt er. Der war mit Alberto und Diego Giacometti wirklich befreundet, hat auch immer direkt Werke von ihnen gekauft.
Und also die Skulpturen, die er hatte, da braucht man nicht fragen, ob die falsch sind oder nicht, sondern die sind in Zusammenarbeit mit Giacometti entstanden. Da gibt es dann auch tolle Fotos, es gibt ein Buch von Herrn Kornfeld, wo auch das alles abgebildet ist. Und da waren wir dann tagsüber und haben so mit dentaler Abformmasse vom Zahnarzt und von der Spurensicherung haben wir praktisch die Gießermarken abgenommen, haben die Signaturen abgenommen, die Nummerierungen abgenommen, dass wir quasi so wie ein Stempelabdruck was Echtes hatten, dass man einfach das vergleichen kann.
Okay, dann sitzt er da also mit seinen Kollegen in dieser Lagerhalle und fängt an zu vergleichen. Auch wirklich ein stranger Job, aber gut. Zu welchem Ergebnis kommt er dann?
Ja, so flott geht's leider nicht. Wir müssen noch mal einen kleinen Ausflug ins Werk von Alberto Giacometti machen. Diese Sachen, die da in der Lagerhalle stehen, die kennt man, also so von den Motiven her. Der Fälscher hat jetzt nicht random irgendwelche neuen Sachen hergestellt, so mit langen Armen und Beinen, im Stil von Alberto Giacometti, sondern da steht x-mal der Kopf Diego. Da stehen sehr viele Walking Mans in unterschiedlichen Größen.
Und man hat dann auch die Serie gemacht, also auch die Nummerierung. Man hat nicht beliebig viele gemacht, sondern man hat von dem Walking Man zum Beispiel, gab es Figuren so Größe, ja, so 30 Zentimeter, 28, 30 Zentimeter, eben bis zu 2 Meter. Also man hat da verschiedene Größen gemacht, aber immer mit natürlich Gießermarke, mit Signatur und mit einer Nummerierung entsprechend der originalen Auflagen. Also Giacometti hat alle Figuren so 6, maximal 8-fach gemacht und genau so haben die, also sie haben nicht von einer Figur plötzlich 20 gemacht, sondern es gibt nur Figuren mit Nummerierungen von 0/6 oder 8 bis eben diese 6 oder 8 Stück.
Ja, dadurch ist der Nachweis, dass es Fälschungen sind, jetzt natürlich nicht einfacher. Sonst könnte man ja einfach aussortieren. Aber ein Mann mit einem Karteikasten, der liefert den letzten Beweis.
Ein Mann mit einem Karteikasten. Lenore, dein Aktenmann. Jetzt geht's los.
Ja. Schöller und seine Kollegen wenden sich nämlich an die Gießereien, mit denen Alberto Giacometti zusammengearbeitet hat.
Das ist Rodier gewesen und in Berlin eine noch und in der Schweiz. Es waren 3 Gießereien und da war es dann einfach so, also gerade Rodier und die Frère Süß, die zwei, da ist dann der Chef gekommen, das heißt nicht der Chef, dem das gehört, sondern der Chef von der Produktion, also der, wo arbeitet. Und der ist mit dem Karteikasten gekommen, hat die Figuren angeschaut, hat gesagt, also Gießermarke ist nicht von uns, ist zwar unsere, aber die ist nicht von uns eingeschlagen. Und hat die Figur genommen, hat die gewogen, die Größe abgemessen, hat seine Karte raus, seine Produktionskarte aus den 60er Jahren. Und hat gesagt, schauen Sie, die Figur müsste 6,2 Kilo wiegen, die wiegt bloß 5,9. 2 Zentimeter Fellen auch in der Größe und die ist definitiv nie von uns gemacht worden.
Ja, bingo. Hat er denn erzählt, wie lange das da in der Lagerhalle gedauert hat?
Ja, sogar sehr detailliert.
Nehmen wir 6 Minuten pro Figur, dann sind sie in der Stunde bei 10 Figuren. Das heißt, sie sind bei einem 8-stündigen Arbeitstag bei 40, 50 Figuren und 1000 stehen im Keller. Dann wissen Sie, wie viele Tage wir da wirklich rumgekrabbelt sind, also wirklich auf den Knien, auf dem Boden, weil die Figuren kommen ja deswegen nicht immer, die Kleinen können wir klar auf den Tisch stellen, aber die Großen natürlich nicht mit hunderte Kilos. Und allein die Erfassung dieser Figuren war schon eine ganz verrückte Arbeit.
Kurzzeitig haben Ernst Schöller und seine Kollegen die Hoffnung, dass sie die mehr als 1000 Teile da einfach nach Stuttgart holen können.
Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht.
Ja, sie finden einfach keine bezahlbare Kunstspedition, die ihnen das verpackt und transportiert. Weil es sind ja alles Beweismittel für den Prozess gegen Schulte und den Grafen.
Wir sind 1,5 Jahre lang jede Woche zum Teil mehrfach nach Mainz gefahren, zum Teil mit Übernachtung, zum Teil ohne Übernachtung, also morgens hin, abends wieder zurück. Weil man irgendwelche Dinge recherchieren musste oder irgendwas nachgucken musste oder die Gutachter dann reinlassen mussten und da musste es ja dabei bleiben. Also es waren dann schon unheimlich aufwendige Dinge. In dem Zusammenhang darf ich da ruhig auch mal sagen, es war ein Kellerraum ohne Heizung, ohne Beleuchtung und das Ganze auch über den Winter weg. Keine Toilette, kein fließend Wasser, gar nichts. Also es waren Dinge, wo ich aus heutiger Sicht sagen muss, die eigentlich unmenschlich waren. Wir sind dann mit Moonboots und mit Skikleidung im Keller unten gestanden und wenn wir auf Toilette mussten, mussten wir zum Italiener rübergehen. Also es waren Arbeitsbedingungen, die ich heute nicht mehr mittragen würde, sage ich ganz ehrlich.
Also ganz ehrlich, wenn man es so hört, über diesen ganzen Zeitraum hinweg, dann ist das schon nachvollziehbar, dass das jetzt nicht der Lieblingsarbeitsplatz von ihm war.
Mhm. Ja, zumal sich da im Keller echt Dramen abspielen.
Gott, der Italiener hat zugemacht.
Ernsthaft bleiben, Kollege Steenbuck. Es wird noch ein paar Grad kälter in dem Keller, als sich 2 Damen ankündigen. Und das hat zu tun mit einer wichtigen Sache, die diesen riesigen Betrug mit Giacometti-Fälschungen erst möglich gemacht hat. Wir müssen ja nochmal sagen, 500 Werke gelten damals als echte Giacomettis. Mehr als 1000 stehen da in diesem Lagerraum, so groß wie eine Sporthalle. Das Ding ist, es gab zu dieser Zeit kein wirkliches Werkverzeichnis von Alberto Giacometti. Und es gab 2 Institutionen, die sich um Giacomettis Nachlass kümmern sollten und sich, ja, Ernst Schöller sagt, nicht so grün waren.
Das war einmal die Association Giacometti in Paris und das andere war die Fondation. Wir hatten auch von beiden Institutionen die Chefinnen da zur Begutachtung. Also wir konnten nicht sagen, ihr macht es. Da hat die andere geschrien, nee, wir sind zuständig. Also es war nicht ersichtlich, wer eigentlich überhaupt zuständig war. Deswegen haben wir dann beide kommen lassen.
Naja, und kommen lassen klingt jetzt ein bisschen flapsig. Hallo, wir hätten hier Dienstag mal Zeit, die eine Vormittag, die andere Nachmittag. Die Polizei hat sehr genau darauf geachtet, dass die beiden sich nicht begegnen. Auch nicht auf der Treppe.
Die eine war wochenlang im Keller, hat jede Figur in die Hand genommen und fotografiert und gemacht. Die andere ist an einem Tag durchgelaufen und hat gesagt, alles ist falsch. Ich sage jetzt nicht, wer das war. Aber das sind schon die Unterschiede natürlich, die man dann als Ermittlungsbeamter natürlich auch bemerkt.
Als ich für diese Staffel von Kunstverbrechen in der Kunsthalle Bremen war, habe ich das auch die Kuratorin und Giacometti-Expertin Eva Fischer-Hausdorf gefragt. Also, ob es jetzt immer noch eine solche Eiszeit zwischen den beiden Institutionen gibt.
Es ist auch heute so, dass die beiden Stiftungen unterschiedliche Interessen haben, sage ich mal so. Ne? Also was die Bedeutung vielleicht angeht oder wie man das Werk von Giacometti in der Öffentlichkeit präsentiert und so. Aber das ist immerhin jetzt über die Zeit so gewachsen, dass sie doch sehr professionell miteinander arbeiten können. Ich glaube schon, dass eben dieser sehr spektakuläre Fälschungsfall auch dazu beigetragen hat, dass auch den Giacometti-Verwaltern, Nachlassverwaltern bewusst wurde, man muss hier wirklich sehr, sehr hinterher sein und sehr professionell daran arbeiten.
Siehste, Lenore, da sind die Verbrechen in der Kunst doch so richtig zu was gut. Happy End für die Nachlassverwaltung.
Ja, ich bin mir sicher, die Fondations hätten darauf auch gut verzichten können. So, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Und ich finde es maximal schräg, dass die sich nicht vorher zusammengerauft haben. Weil eigentlich sind die ja dazu da, das Werk eines Künstlers, also in diesem Fall von Alberto Giacometti, zu schützen. Kommen wir mal wieder zu unserem Verbrechertrio. Kunsthändler Schulte und der falsche Graf Lothar Senke sind 2009 festgenommen worden. Und diesmal geht das mit dem Prozessbeginn auch ein bisschen schneller. Der startet im April 2011.
Na und wie der Prozess aus Sicht der Angeklagten gelaufen ist, dazu gönnen wir uns jetzt nochmal eine kleine Dosis aus Herbert Schultes Buch Schrottmetall. Mischa, magst du einmal hier, Seite 8?
Ein entsetzlicher Schmäh haftet uns an seitdem, wie Gülle und klebriger Seim. Diese giftige Ekelbrühe, die einem monströsen Prozess entstammt, der nach 10 Jahren und 80 Verhandlungstagen am 6. Juni 2011 die Aktendeckel schloss, ist das psychotische Ergebnis von 8 sadistischen Destillaten. Urteilen jenseits von Gut und von Kafkas hinterhältiger Boshaftigkeit. Jedes Einzelne ein morbides Dokument vollkommen verdorbener Gedankenstrukturen, wie sie nur eine abgehobene Kaste für sich entwickeln kann. Wo hat es je Urteile gegeben, die in allen, aber auch wirklich in allen Punkten falsch waren?
Ganz schön sauer. Im Prozess hat Schulte trotzdem gestanden.
Ganz im Gegensatz zu Lothar Senke, also unserem falschen Grafen. Der behauptet bis zum bitteren Ende, dass die Figuren, die er verkauft hat, von Diego Giacometti stammen und Originale sind. Und übrigens, auch heute erzählt er das noch.
Und so ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Hier jetzt vorgetragen von Staatsanwältin Mirja Feldmann.
Senke hat die höchste Strafe von allen bekommen. Er hat 9 Jahre bekommen, die Staatsanwaltschaft. Also ich hatte damals 9,5 Jahre beantragt und das Landgericht Stuttgart hat 9 Jahre Freiheitsstrafe verhängt, also eine Gesamtfreiheitsstrafe. Schulte hat 7,5 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Seine Ehefrau hat eine bewährungsfähige Freiheitsstrafe noch von 2 Jahren bekommen und zusätzlich eine Geldstrafe.
Und ja, das sind wirklich harte Urteile für Kunstfälscher bzw. Betrugsfälle im Bereich Kunst. Das hat mir auch Polizeiermittler Ernst Schöller bestätigt.
Das sind die höchsten Verurteilungen für Kunstfälschungen, die bisher in Europa es gegeben hat. Also sind Verurteilungen, die sich schon sehen lassen können und wo man auch, sag ich mal, gewisse Zufriedenheit unserer Seite nachher hatten, weil ich meine, das sind ja schon nicht nur exorbitante Summen, um die es hier ging, sondern es waren ja auch, also der Anwalt von der Giacometti-Stiftung hat gesagt, es war ein außergewöhnlicher Angriff auf das Gesamtwerk eines Künstlers, weil ich sage mal, wenn die 1000 Figuren auf den Markt gekommen wären, wäre natürlich das Œuvre Giacomettis massiv verwässert worden.
Tja, nur der Mann, der da durch seine, ja, ich sag mal, Handwerkskunst dabei war, das Œuvre zu verwässern, der sitzt zum Zeitpunkt der Verurteilungen noch immer seelenruhig in Thailand.
Naja, wobei seelenruhig, ich weiß nicht, ich glaube immer noch nicht, dass er überhaupt nicht mitbekommen hat, wie nah ihm die Ermittler damals waren. Staatsanwältin Mirja Feldmann und Polizeiermittler Ernst Schöller entdecken nämlich endlich eine heiße Spur, als sie die Unterlagen der verurteilten Kunstbetrüger durchforsten.
Ich hatte außerdem Bankauskünfte eingeholt, weil wir wollten uns natürlich einen Überblick verschaffen, ob da irgendwelche zum Beispiel Skulpturen bezahlt würden. Aus den Kontounterlagen ergab sich eben, dass Überweisungen im 6-stelligen Umfang Richtung Thailand bzw. in die Niederlande getätigt worden waren, auf Konten, die mit einem Robert Driessen im Zusammenhang standen.
Und das Problem war dann nur, der Herr Driessen saß in Thailand. Wir hatten einen internationalen Haftbefehl, aber Thailand liefert keinen Niederländer nach Deutschland aus. Und in den Niederlanden gab es kein Ermittlungsverfahren. Deswegen saß er in Thailand relativ sicher. Und da haben wir auch dann den Postversand gehabt, also gerade ganze Uhrenkollektion, Bargeldüberweisungen. Also wir sprechen hier von mehreren 100.000 Euro, die da runtergeflossen sind.
Aber irgendwann versiegen auch diese Geldquellen für Driessen. Er muss die 3 schicken Häuser auf Koh Samui verkaufen, auch seine 2 Autos verkauft er. Ist eine ziemlich miese Zeit für ihn. So von gut Geld haben auf null. Seine einzige Einnahmequelle ist jetzt sein Restaurant in Thailand. Und weg kann er halt auch nicht aus dem Land, denn ihm ist klar, dass er von den Behörden in Deutschland gesucht wird. Er ist jetzt, dramatische Pause, gefangen im Paradies.
Blöd nur, dass es im Paradies auch Zeitungen gibt und die Presse über den Fälschungsfall berichtet.
Sogar die holländische Zeitung habe darüber geschrieben. Und meine Ex-Ehefrau hat mir die hat mir das aufgeschickt. Ich bin Bandenmitglied oder Diet. Was ist denn da los?
Das ist ein echt krasser Punkt bei meinem Treffen mit Driessen im Mai in Berlin. Er sitzt eigentlich die meiste Zeit gelassen in seinem Stuhl, redet ruhig und wird bei sehr wenigen Stellen im Interview überhaupt emotional. Aber hier, bei diesen Zeitungsartikeln über ihn, das triggert ihn krass.
Weil da alles Lüge über mich geschrieben wird, in die holländische Zeitung und in deutsche Zeitungen.
Was für Lügen?
Dass ich schwer kriminell und dies und das und Millionen verdient habe. Das war nicht so.
Dann wolltest du sozusagen die richtige Geschichte?
Die richtige Geschichte an Sondheim erzählen. Die sind bei mir gekommen und die habe ich dann die Geschichte erzählt.
Ja, und da kommt also ein neuer Name ins Spiel. Sondheimer.
Exakt. Michael Sondheimer ist ein Kollege, also ein Journalist, der hat, genau wie wir, Driessen interviewt. Allerdings 2013, als Driessen sich noch in Thailand versteckt hat.
Ja, und das ist echt eine irre Geschichte.
Dachten wir ja wirklich beide gleich, als wir das gelesen haben. Ne? Und damit Michael Sondheimer das selber erzählen kann, was da in Thailand Irres abgegangen ist, nehme ich euch jetzt mal mit zu ihm nach Hause. Michael Sondheimer lebt in Berlin-Mitte. Eine Altbauwohnung, klar. Ihr hört mich schnaufen.
Hallo, moin, Taubenstehenbuck.
Ja, komm zusammen.
Ja, miese Treppen halt. Naja, also Sondheimer ist etwa 1,80 Meter groß, hat graue, etwas wuschelige Haare, trägt eine Brille. An dem Tag hat er eine Jogginghose an, einen blauen Rollkragenpulli und er macht generell einfach einen sehr relaxten Eindruck.
Wir machen mal Tee.
Super. Wir machen es uns dann bei ihm in der großen Wohnküche gemütlich. Die Stühle knatschen so ein bisschen, falls ihr das im Hintergrund hört. Sondheimer hat vor sich seinen Laptop und sucht diese eine, alles entscheidende E-Mail.
Ich finde aber diese schöne Mail, wie das immer so ist. Jetzt finden wir sie nicht, wenn sie gesucht wird.
Na und während er sucht, hast du doch sicher eine Vorstellung mitgebracht, oder?
Na klar.
Ja, mein Name ist Michael Sondheimer, ich bin von Hause aus Historiker und Mitgründer der Taz vor 1978, dann Zeit, dann 25 Jahre Spiegel und jetzt freier Autor und habe in meiner Zeit beim Spiegel mich gerne und intensiver mit Kunstfälschung befasst.
Und für dich, Lenore, habe ich einen O-Ton mitgebracht, der deine Laune direkt heben wird. Denn Sondheimer hat sich damals auch intensiv mit deinem Lieblingsfälscher beschäftigt.
Oh, ich kann es gar nicht erwarten.
Bloß Beltracchi war, so wie dann doch auch viele Kunstfälscher, ein ekelhaft arroganter Typ.
Oh, das kommt jetzt aber unerwartet. Sehr gut, der Mann hat Ahnung. Was hält er von Robert Driessen?
Ehrlicherweise ähnliche Einschätzung wie ich.
Mhm. Na, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann ist, dass ich den eigentlich auf eine Art sympathisch fand. Ja, ich mochte den. So, dass es eine Straftat ist und dass da Leute betrogen wurden, vergesse ich darüber nicht. Aber der, im Gegensatz zu anderen Kunstfälschern, wirklich der netteste Kunstfälscher, den ich jemals getroffen habe.
Ja, das ist doch mal ein Statement. Und Sondheimer, der hat jetzt auch die alles entscheidende erste Mail von Driessen in seinem Programm gefunden. Und ich habe die mal ausgedruckt und die hier mitgebracht, Lenore.
Okay. Halbe Seite ungefähr lang. Beginnt mit: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Robert Jan Christian Driessen.
Okay. Direkt voller Name, ist ja höflich.
Und diese Mail betrifft die Affäre über die gefälschten Giacometti-Skulpturen, die von 2009 bis 2011 in Stuttgart verhandelt wurden. Okay. Ich lese jetzt mal irgendwie überfliegt, mal so ein bisschen. Sehr viele Zahlen, dass er 1300 Werke gefälscht hat, bla bla bla. Ah, und hier, um direkt auf den Punkt zu kommen, ich bin Hauptzeuge, wurde aber nie gehört, da die anderen Prozessbeteiligten mich unbedingt nicht beim Verfahren dabei haben wollten.
Mhm.
Aha. Und dann kommt, also falls ihr die ganze Geschichte von Anfang an interessiert, die nur ich erzählen kann, können Sie mich über die angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren. Ja, aber das klingt schon wirklich so, er will es unbedingt erzählen. Mhm. Sehr schön finde ich auch hier PS. Es gibt noch viel mehr zu erzählen als nur über Giacometti, Lehmbruck, Barlach, Rodin.
Na und Sontheimer, der grinst, als er mir davon erzählt, wie die Mail bei ihm ankam.
Die E-Mail kam von Robert Driessen, kam über den Leserservice. Und wir haben natürlich gesagt, Bingo, Volltreffer. Passiert einem wirklich selten, dass sich jemand von selbst meldet. Wir hatten ja auch nur den Kenntnisstand, dass Robert Driessen nach Thailand verschwunden sei. Und was nun einmal diese Gründe hatte, dass ihm die grauen niederländischen Winter auf die Nerven gingen. Und dann aber auch, dass natürlich er wusste, dass Strafverfolgung läuft, auch gegen seine Kumpanen oder Mittäter oder wie man sie nennen soll. Und von daher eben machte das Sinn, nach Thailand zu gehen. Aber dass der dann irgendwie aus Thailand, wir wussten damals noch nicht, dass es Koh Samui ist, sich meldet und sagt, wir können gerne mal da über diese Giacometti-Fälschungen in Ruhe sprechen und so weiter. Naja, wir waren in Hochstimmung.
Na und was für eine Hochstimmung erst, als Sontheimer irgendwann klar wurde, dass er für den Spiegel nach Thailand fliegen und Driessen interviewen kann für mehrere Tage.
Oh, das waren Zeiten.
Na du, ich will mich nicht beschweren, ne? An der Stelle wie immer, liebe Grüße an unsere Produktionsleiterin Claudia.
Ja, wer es damals nicht so leicht hat, ist Ernst Schöller vom LKA in Stuttgart. Denn Sontheimer meldet sich kurz bei ihm und sagt, ey, da hat sich einer bei mir gemeldet, der sagt, er sei der gesuchte Fälscher. In den Unterlagen der Bande wurde er immer Brummi genannt. Und der Ermittler Schöller will natürlich mit nach Thailand, beantragt eine Dienstreise. Die wird aber nicht genehmigt. Tom, hat Sontheimer erzählt, warum sich Driessen seiner Meinung nach überhaupt bei ihm gemeldet hat?
Na, er meinte, dass es nichts so mit Narzissmus oder Geltungsdrang oder so zu tun hatte. Es gab ja das Gerücht, dass er angeblich, also Driessen, einen Artikel über Beltracchi gelesen hat und dann gesagt hat, ey, wer ist hier bitte der größte Fälscher der Welt? Aber das ist wohl Quatsch, diese Geschichte. Sontheimer glaubt vielmehr die Version, die Driessen auch erzählt. Also, dass er sich in den Medien falsch dargestellt gefühlt hat.
Er wollte sich da so ein bisschen rausreden und wollte auch ein bisschen dem entgegentreten, dass er nun Millionen und Abermillionen da verdient hätte und sich unglaublich bereichert hätte.
Also ich habe nochmal nachgeguckt, wie könnte Driessen überhaupt auf Sontheimer gekommen sein und habe im Archiv eine Veröffentlichung gefunden vom Mai 2011. Da hat Michael Sontheimer gemeinsam mit einem Kollegen einen Artikel geschrieben, Skulpturen im Koffer, der falsche Graf, der Giacometti-Fälschungen verhökerte. Das ist die Überschrift. Und darin werden zwei Kunsthistoriker zitiert, die behaupten, dass die Fälschungen unbeschreiblich schlecht seien. Ehrlicherweise denke ich mir, das hat Driessen getriggert.
Ja, klingt auch irgendwie logisch, ne? Driessen bleibt aber auch in unserem Interview, also was ich mit ihm geführt habe, bei der Version, er wollte einfach die echte Geschichte und seinen Anteil daran erzählt haben. Ja, Sontheimer, der kommt auf jeden Fall nach Thailand und achtet jetzt mal gleich drauf, ich habe da einen alten Storytelling-Trick meiner Mutter genutzt.
Sie sind in Thailand gelandet und dann?
Ja, dann ist es furchtbar heiß in Thailand immer, 35 Grad, dann auch so eine Insel wie Koh Samui, die ja immer in 1970er Jahren, 80er Jahren so das ein verschlafenes Hippie-Paradies war. Driessen hat mich abgeholt und sind dann zu seinem Restaurant gefahren. Und da hatte er ein kleines Restaurant, in dem seine Thai-Freundin gekocht hat. Und das war ganz angenehm.
Driessen zeigt Sontheimer alte Zeichnungen, Unterlagen und sie reden eine Woche lang.
Also mir kam der vor wie so ein bisschen ehrliche Haut, konnte sich nicht mehr so unheimlich gut erinnern, hat morgens angefangen, seine Weißweinschorle zu trinken, lebte aber in einem schönen Haus, in den Hügeln, so überall von Nathorn, das ist so die Hafenstadt, wo die meisten Schiffe vom Festland ankommen. Als ich da war, dümpelte gerade so eine super Luxusjacht von dem Abramowitsch, dem russischen Oligarchen da in der Bucht und ein paar Palmen, also alles sehr schön. Der Robert Driessen war auch so in dieser Expat-Community, die es der auf Koh Samui gibt, ganz gut vernetzt, hat einen netten Freund, einen Schweizer Buchhändler, der da so ein Secondhand-Buch hat, aber auch so obskure Russen, die da so Martial-Arts-Studios betrieben und irgendwie, also die nicht so richtig koscher waren. Aber irgendwie, der lebt ja auch schon einige Jahre da, einigermaßen zufrieden.
Nach einer Woche geht es für Sontheimer zurück und er braucht dann locker nochmal 2 Wochen, um alles zu sortieren, gegenzuprüfen und runterzuschreiben.
Ich habe es aufgeschrieben, es war natürlich dann doch länger, als es sein durfte. Und dann hat der Kulturressortleiter Lothar Goris hat dann einfach sich mit einem Stift dran gemacht und hat den Anfang erstmal so zusammengestaucht. Also hat den dann so auf so eine Länge gebracht, dass er dann etwas vertretbar war.
Ja, das kennen wir, das Problem. Absolutes Mitgefühl und wir sehen hier auch schon strenge Blicke aus der Regie. Auf jeden Fall am 8.4.2013 erscheint der Artikel unter der Überschrift Aus einem Guss von Michael Sontheimer bei Spiegel Online und später auch im gedruckten Heft.
Na und der beginnt mit dem Weißwein trinkenden Driessen, der sich im Paradies gefangen fühlt. Und dann schreibt Sontheimer, Driessen könnte mit Recht behaupten, dass er nach Beltracchi die Nummer 2 unter Europas Kunstfälschern ist. Das Problem ist nur, dass ihn niemand kennt. Zitat Ende. Ob das so gut klingt in Driessens Ohren?
Ja, Driessen, der liest den Artikel und sagt,
es war okay.
Naja, Driessen, der hatte das Gefühl, dass Sontheimer seine Rolle im Fälschertrio im Artikel nicht so richtig getroffen hat.
Ja, aber war jetzt auch keine Auftragsarbeit von Robert Driessen, ne?
Ja, stimmt.
Einer, der sich total über den Artikel freut, ist übrigens Polizeiermittler Ernst Schöller. Der bekommt dadurch nämlich Informationen, die er während dieser ganzen langen Ermittlungen einfach nicht bekommen hat. Da werden Namen genannt von Kunden und Summen. Und vor allem beschreibt Driessen ziemlich genau, wie er gearbeitet hat. Das wandert natürlich alles in die Ermittlungsakten.
Michael Sontheimer hat mir in unserem Interview aber noch was Spannendes erzählt. Und zwar, dass er bei Driessen zwischen all der Entspanntheit auch so eine gewisse Melancholie gespürt hat.
Wenn noch so Ermittlungsverfahren oder Strafverfolgung offen ist, ist ein Scheißgefühl. Also ist wirklich unangenehm, das will man irgendwie gesettelt haben, auf die eine oder andere Weise.
Das ist ja was wir bei Kunstverbrechen auch schon von anderen Kriminellen gehört haben. Ne? Also zum Beispiel im Fall Van Gogh und die Mafia, da geht es dem Kunstdieb Octave Durham auf der Flucht ähnlich.
Absolut, und ähnlich wie bei Durham führt diese Melancholie bei Driessen dazu, dass er einen schweren Fehler begeht.
Also da habe ich mir dann auch gedacht, Mann, wie kann man nur so doof sein?
Robert Driessen war zwar sehr professionell beim Fälschen, aber bei den Fragen von Verjährung und Auslieferung innerhalb des Schengen-Raums, da hat er sich nicht nochmal schlau gemacht.
Und so bricht das Jahr 2014 an.
Meine Ex-Ehefrau gesagt hat, Robert, das ist schon so lange mein Geburtstag gewesen, kommst du dieses Jahr auch nicht? Jetzt habe ich gesagt, okay, wenn du mir die Kohle schickst für ein Ticket, das hat sie gemacht. Und dann 14. Juli, glaube ich, bin ich nach Holland geflogen.
Und wie das ausgeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande.
Die 5. Folge könnt ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek hören. Das Finale in diesem Fall.
Natürlich noch der Service-Hinweis an der Stelle. Abonniert Kunstverbrechen und aktiviert in eurer Podcast-App die Benachrichtigung, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Falls ihr Feedback, Fragen, Anmerkungen oder Hinweise für uns habt, dann meldet euch sehr gerne unter kunstverbrechen@ndr.de. Wir antworten auf jede Mail, mal schneller und mal langsamer, aber ihr hört von uns.
Und wir freuen uns, wenn ihr Kunstverbrechen euren Freundinnen und Freunden empfehlt. Lasst uns gern, wo es geht, Bewertungen da. Und macht's gut. Danke für eure Treue und Unterstützung. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande ist eine Produktion von NDR Kultur und der Story Podcast Unit des WDR.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Unsere Redakteurinnen sind Alexandra Friedrich, Juliane Bergmann und Stefanie Delfs.
Die Produktion, der Schnitt, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Maximilian Stenglein.
Für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff verantwortlich.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen.
Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR, dem WDR und in der ARD. Und einen besonderen Dank an Stefano Strozzi von Unknown Media, Regina Rode vom WDR, Christine Gerberding vom NDR und an das ARD-Team hinter der Doku-Reihe Millionenfake, die Jagd nach den Kunstfälschern. Schaut euch die Filme unbedingt in der ARD-Mediathek an.
Und dann geht der allergrößte Dank natürlich an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören, für eure Hinweise und für das wertschätzende Feedback. Vielen Dank.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Crime History von unseren KollegInnen beim RBB. Sehr spannender Podcast für die Geschichtsfans und hartgesottenen True-Crime-Nerds unter euch. Hören wir mal rein.
Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin.
Mit Jana Falkenstein.
Und Florian Prokop. Und das ist Crime History. Wir sind quasi Babylon Berlin als Podcast.
Berlin und Brandenburg der 20er und frühen 30er Jahre. Es geht um zerstückelte Leichen im Engelbecken, Zuhälter, Hochstapler, Panzerknacker, Wettbetrüger.
Und es geht um die Gründung der ersten Mordkommission der Welt. Und wir haben die Expertin, die Kriminalhistorikerin Regina Stürikow dabei.
Crime History, alle zwei Wochen immer sonntags im Wechsel mit Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.
In der ARD Audiothek, als Videopodcast auf dem RBB YouTube-Kanal und überall, wo ihr E-Podcasts hört, hört unbedingt rein, wir würden uns sehr freuen.